Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende und das ist ja immer eine Zeit, wo man auch ein paar Highlights Revue passieren lässt, nochmal drauf zurückblickt und für mich ein absolutes Highlight war 2025 die Begegnung mit Thomas Brand, den ich bis dahin noch gar nicht kannte, eher bei einem Zufall in Kuala Lumpur getroffen habe und wir haben dann auch recht schnell gemerkt, dass wir große Überschneidungen eigentlich haben bei grundlegenden Themen, allerdings aus verschiedenen Richtungen kommen und haben dann auch drei Videos bzw. Podcasts aufgenommen zum Thema China, Übersicht Chinesen, China-Narrative und die letzten beiden Interviews, die gab es bisher nur auf YouTube. Jetzt haben wir die auch nochmal als Podcast hier für euch. Aus meiner Sicht sind sie absolut hörenswert. Und heute kommt Teil 1. Teil 1 war nochmal ganz spezifisch China. Warum ist China eigentlich ein Megatrend unserer Zeit? Und dann relativ schnell gesagt, ja, aber was eigentlich das Problem in der Wahrnehmung, was sind externe, interne Faktoren, speziell auch in Deutschland, die das China-Bild eintrüben, ist das vielleicht berechtigt? Und dann haben wir angefangen, eben auf die China-Narrative einzugehen, die sozusagen von Thomas ganz spezifisch rausgearbeitet wurden, unter anderem auf kritische Infrastruktur, auf China als Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale. Und auch mit vielen Beispielen. Thomas hat auch ganz interessante Metaphern von China-Trunkenheit zur China-Angst. Also Teil 1 jetzt, viel Spaß. Und Teil 2 folgt dann in wenigen Stunden bis Tagen.
Ja, Thomas, herzlich willkommen zurück. Nicht nur auf dem Kanal, sondern letztendlich auch zurück in Kuala Lumpur. Wir sind beide wieder zur selben Zeit da. Wir haben vor einigen Monaten schon ein Video gemacht. Das kam super an. Und deshalb ist es schon fast unsere Verpflichtung, jetzt hier zu sagen, einen Folgetermin zu organisieren. Für mich bist du unglaublich beeindruckend, weil du schon seit, ja, korrigier mich, unter drei wird's wahrscheinlich seit über 30 Jahren hier in Asien unterwegs bist. Vor allem in Indonesien und Malaysia, aber natürlich auch teilweise in China, hast dich sehr viel mit China beschäftigt und vor allem auch eher mit der Vergangenheit, mit der Historie. Jetzt aber habe ich gemerkt, die Themen gehen eher mehr in die Gegenwart oder sogar in die Zukunft. Warum genau?
Ja, es geht da ich so lange in Südostasien bin und das Hobby schon je hatte, Chinas Geschichte, habe ich mich jetzt in den letzten 4 Jahren mehr auf die Gegenwart fokussiert, die Wahrnehmung Chinas. Und die hat sich in den letzten 3-4 Jahren maßgeblich geändert. Aber ich habe mich auch nicht nur mit dem heutigen, der Wahrnehmung Chinas jetzt, sondern eben auch der Geschichte befasst. Und das Thema, was wir heute ja zum Thema dieses Videos machen, ist ein Herzstück meines Inhaltes, eben die Wahrnehmung Chinas. Und die hat mich eben auch sehr betroffen, weil ich gespürt habe, wie in Deutschland das China-Bild in den letzten 3-4 Jahren sehr negativ geworden ist.
Ja.
Und das ist der Grund, warum ich mich mit dem Thema beschäftige, sozusagen.
Ja, ist ja eigentlich schade, weil wir haben viele Megatrends, ja auch eines deiner Themen. Und gleichzeitig hat man aber das Gefühl, die Leute zum einen nehmen die Chancen gar nicht wahr, die hier entstehen, und haben gleichzeitig ein völlig falsches Bild. Also es geht ja nicht nur, wie auf dem Kanal jetzt, um Investieren. Es geht auch darum, dass man ein gewisses Verständnis aufbaut, weil es fast jeden in irgendeiner Form im Leben tangiert. Was ist da schiefgelaufen in den letzten Jahren? Was ist da passiert, speziell in Deutschland?
Vielleicht bevor wir in das Detail gehen, der Hintergrund einfach nochmal geopolitisch, um so ein bisschen besser zum deutschen China-Bild zu kommen. Geopolitisch in der Welt haben wir eine neue Supermachtrivalität zwischen Amerika und China. Wir haben also jetzt 80 Jahre Hegemonie der Amerikaner. Und das große neue Duell, die neue große Supermachtrivalität ist zwischen Amerika und China. Die Amerikaner können das nicht verknusen, dass die neue aufsteigende Weltmacht China sie langsam und in vielen Bereichen sogar schnell überholt. Und das ist das Thema unserer Zeit. Vielleicht zum Hintergrund ist es auch wichtig zu wissen, wenn wir die letzten 2000 Jahre betrachten, dass in 18 Jahrhunderten von 20 Jahrhunderten haben China und Indien für die größten Wachstumsraten der Welt gesorgt. Das heißt, wir kommen seit Jahrtausendwende wieder im asiatischen Jahrhundert. Wir kommen zurück in ein Stück Normalität zum einen. Und ein anderer wichtiger realer Faktor ist eben, dass China mittlerweile der größte Handelspartner ist von weit über 120 Nationen. Größter Handelspartner von Amerika, von Japan, von Europa, von Deutschland. Die Amerikaner sind da schon Zweiter. Und das ist ein weiterer Faktor, der China Gewicht gibt, auch politisch in UN, in Stimmen und so weiter. Also das ist der geopolitische Hintergrund, vor dem wir jetzt das China-Bild in Deutschland betrachten. Und da hat es, wie du gerade gesagt hast, eben eine Wandlung gegeben. In den letzten 4 Jahren wurde das China-Bild sehr negativ.
Ja.
Und da ist zu fragen, wie entsteht das überhaupt? Wie kommt das? Wie kann es sein, wenn, wie zuvor beschrieben, China so einen Aufstieg hat und real so wichtig geworden ist in der Welt, geopolitisch oder auch wirtschaftlich, wie kann es sein, dass in Deutschland heute Unternehmen, Städte, Universitäten, Wissenschaftsinstitutionen ihr China-Engagement mit schlechtem Gewissen erklären müssen? Das ist einfach schier unglaublich. Ja. Das kann gar nicht sein.
War ja nicht immer so.
Das war nicht so. Und das ist vor 3, 4 Jahren wurde das negativer. Zum einen, wie kommt es, dass wir in den letzten 4 Jahren mehr Nachrichten über China hatten, als in den letzten 30 Jahren des Aufstieges? Wie kommt es, dass wir in den letzten 3, 4 Jahren mehr Nachrichten über Taiwan hatten, als in den letzten 15, 20 Jahren? Und wie kommt es auch, und da kommen wir vielleicht auch gleich mal drauf zu sprechen, dass es mehr Narrative gibt, also Bilder zu einer Gesellschaft, zur Gesellschaft Chinas, die in dem Fall negative Narrative gibt, als wir jemals aufzählen könnten zu Indien oder selbst zum kriegstreibenden Russland, hätten wir keine 20, 30 Narrative. Konntest du keine 5 nennen wahrscheinlich.
Ich sowieso nicht.
Zu Indien auch nicht, der größten Bevölkerungsmacht der Welt, oder zu Indonesien, dem viertgrößten Land der Welt. Wie kommt es, dass wir diese Narrative haben? Und das ist die Frage, wie kommt es, dass wir so ein negatives China-Bild erhalten haben?
Vor allem ist ja eigentlich stark politisch geprägt, aber natürlich auch aus den Medien. Jetzt wäre natürlich die Frage, was man ja sieht in den letzten Jahren, dass insgesamt soziale Medien auch über gewisse Algorithmen, über Plattformen ja auch an Relevanz gewinnen. Weil diese negativen Beispiele, die du genannt hast, Narrative, die kommen ja nicht aus der Wirtschaft. Also das reale Leben, was wir hier sehen und was auch letztendlich die deutschen Unternehmer, Unternehmen, Vorstände ja wahrnehmen, da kommt es ja absolut nicht zum Vorschein. Jetzt wäre die Frage, welche Rolle spielen hier möglicherweise die Medien und die Politik, die sich rückgekoppelt, daran eigentlich ausrichtet wahrscheinlich.
Vielleicht bevor wir Medien und die sozialen Medien oder die Medien, ich würde da unterteilen wollen in die Ursache. Was sind die Ursachen für das negative China-Bild? Und da würde ich ganz klar sagen, es gibt externe Ursachen und es gibt Ursachen, die in Deutschland zu suchen sind. Und zu den externen Ursachen würde ich auf jeden Fall, wie ich eben schon sagte, die Amerikaner können nicht verknusen, dass China an ihnen vorbeigeht. Diese Supermachtrivalität zwischen Amerika und China. Und aus meiner Sicht dämonisiert Amerika China stark, baut Angst auf vor dieser Macht China. Und das ging vor 3, 4 Jahren los mit der Einteilung in Länder, gute und böse Länder. Und ich bin der Überzeugung, es kommen sehr viele Narrative. Das Wort Narrativ gab es früher nicht. Von narrare, aus dem Lateinischen, von erzählen. Und das ist eine Erzählung sozusagen über einen Landeszustand. Die können positiv oder negativ sein, aber in dem Fall sind sie negativ.
Und sich teilweise widersprechen. Es gibt ja, China geht unter, aber China übernimmt auch die Welt.
Wie passt das jetzt
absolut
zusammen?
Absolut eben. Ja.
Und da kommt eine Menge aus über dem Atlantik. Aus meiner Sicht werden diese Narrative geopolitisch inszeniert, um den Rivalen zu bespielen. Und dann bei uns eingetroffen haben wir verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Die Medien, wie du schon sagtest, erstmal die normalen, spielen eine große Rolle, weil Medien an sich sind schon mal auf der Suche nach spektakulären oder Sensationsgelüsten. Das Spiel mit der Angst ist immer attraktiv für Medien. Dann trifft es aus meiner Sicht, das ist, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, auf Politiker.
Nicht auf meinem Kanal.
Auf Politiker sage ich nicht, auf deinen, das schneiden wir dann raus sozusagen. Trifft es auf Politiker, die wenig Weitblick haben. Zum einen, die entweder dumm sind oder auch ideologisch kurzfristig denken. Ja. Und eben die Megatrends, die wir vorher beschrieben haben, nämlich dass wir im asiatischen Jahrhundert sind und China und Chinesen der wichtigste Megatrend unserer Zeit sind, einfach nicht berücksichtigen. Und was dann mit den Narrativen gemacht wird, ist, dass die wiederholt werden. Wir werden bei uns reingesetzt, bespielt von Medien und von Zeitungen. Ich komme gleich zu Sozialmedien, der Frage eben auch. Und die werden wiederholt. Und wenn sie häufig wiederholt werden, zementiert sozusagen, dann erscheinen sie als, werden sie als wahr oder als allgemeingültig wahrgenommen. Und das ist dann das Problem. Und da spielen dann wiederum auch heute die sozialen Medien eine Rolle, weil soziale Medien sind heute die gefährlichste Waffe unserer Zeit.
Ja.
Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich mit diesem Thema beschäftige, weil Propaganda war in der Geschichte Deutschlands ein riesiges Problem, ist eine ganz gefährliche Waffe. Und die wird gerade zwischen den Supermächten eingesetzt. Und diese Narrative werden in Deutschland bespielt und haben leider auch, muss ich sagen, Erfolg, weil die deutsche Öffentlichkeit glaubt diese Narrative und folgt der aufgebauten Angst von einem gefährlichen und bösen China.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, denn selbst meine einfachen Aufenthalte in China haben ja teilweise große Überraschungen bei meinen Zuschauern hervorgebracht, die gesagt haben, ja, ich hätte nie gedacht, dass China so sauber ist, blauen Himmel hat, dass man sich dort so frei bewegen kann, dass man überhaupt ein Video aufnehmen kann. Selbst meine eigene Familie, muss ich zugeben, war teilweise sehr skeptisch. Mittlerweile hat sie ein gewisses Vertrauen gewonnen, was meine Aufenthalte dort angeht. Und das Problem ist dann wirklich, dass wir auch einfach mit einer im Prinzip kleinen Anzahl immer wieder konfrontiert werden, alles links und rechts ausblenden und gleichzeitig ein völlig verzerrtes Bild bekommen. Ich würde sagen, jetzt haben wir schon das ganze Thema so ein bisschen im Prinzip mehr als nur angestoßen. Kommen wir doch einfach mal auf ein paar konkrete Beispiele, Narrative. Was sind so zwei, drei besonders, sagen wir mal, drastische Beispiele, Narrative, die wir aufgebaut haben?
Gerne,
ja. Besprechen
so. Um das zu veranschaulichen, macht das Sinn. Also ein Beispiel vielleicht nur in einem Satz ist, in China verdient man, also ein wirtschaftliches Narrativ, in China verdient man sich dumm und dämlich, die deutschen Unternehmen verdienen sich dumm und dämlich. Das wird immer so gesagt und keiner hat ein Gefühl dafür, dass beispielsweise durch Erhebung vom VDMA bewiesen ist, dass 50% der dort investierten Unternehmen auch Verluste machen. Und wie schwer das ist. Das ist so ein typisches Narrativ für die Allgemeinheit, die wenig mit Wirtschaft zu tun hat. Ein weiteres ist der Ausverkauf der deutschen Wirtschaft sozusagen. Also das Narrativ, dass die Chinesen deutsche Technologieführer wegkaufen und sozusagen damit weltdominant werden, mit unsere Unternehmen wegkaufen. Also die Gefahr, sie kommen zu uns, kaufen die weg. Da sind so die Beispiele Gildemeister, eben auch das weltführende, das Deutschland, Europa weltführende Unternehmen KUKA, Automatisierungsunternehmen Nummer 1, das wurde eben von Chinesen übernommen. Aber die Realität, wenn man da nachschauen würde, ist, dass China nicht unter den ersten 5 Investoren oder Käufern von deutschen Unternehmen liegt. Der erste ist mit Abstand mit über 1800 Unternehmen, die sind die Amerikaner. Dann kommen entweder, je nachdem, welche Statistik man anschaut, Niederlande oder die Schweiz, Frankreich, Italien sind noch weit vor China. Und China ist je nach Statistik auf 5, 6, 8 oder 11. Also China kauft nicht die deutsche Wirtschaft weg. Das ist so ein typisches bespieltes Narrativ, was eben Angst aufbauen soll und auch tut, dass man herkommt. So ähnlich war das auch mit dem Hamburger Hafen. Nicht? Also die Diskussion vor einiger Zeit, wie Costco, der Hafen- und Containerbetreiber, eben Anteile von einem Terminal in Hamburg kaufen wollte. Und das ging durch die Medien 3 Wochen lang in der kritischen Phase, wo man sagt, China kauft kritische Infrastruktur bei uns weg. Der Fall war es gar nicht. Es ging um ein Dock sozusagen. Und das ist eine totale Üblichkeit, gibt es in Rotterdam eben auch. Und da braucht man eigentlich nur einen Geschäftsbericht gucken von Hapag-Lloyd, dass die sogar in China, Ningbo, Eigentum an Docks haben etc. Und da sieht man, wie das aufgespielt wird. Damals hat sich Bundeskanzler Scholz gegen 6 Ministerien entschieden und hat das zugelassen. Aber das ist so ein typisches Beispiel, wie falsche Eindrücke gemacht werden. Es gibt zahlreiche Narrative. Wir hatten darüber schon gesprochen. Es gibt eben so Narrative, die sind, ich habe jetzt sehr lange daran gearbeitet, 4 Jahre. Ich komme auf fast 50 Narrative zu China, die in den letzten 4 Jahren, alle 2 Monate kommt ein neues Narrativ und wird in die Medien gehauen und wird bespielt dann.
Also sonst hättest du ja nichts mehr zu tun dann.
Sonst hätte ich nichts mehr zu tun. Und aber die tragen sehr strategisch und systematisch dazu bei, ein negatives China-Bild zu zeigen. Ich als Beispiel auch der Spionageballon in den USA, der vor 2, 3 Jahren in der Luft war und dann 2, 3 Wochen bei uns in jedem Tagesthemen gezeigt wurde, zeigt eben an, dass China nicht nur weit weg ist, sondern sogar zu uns kommt. Alles sieht, was wir machen. Dass das Ding mit größter oder neuester Technologie von den Amerikanern abgeschossen wurde und dass es 6 Monate später gab es nur die Nachricht, dass es ein Wetterballon solargetrieben war, davon erfährt keiner mehr. Aber das Prinzip ist, Angst aufzubauen vor dem Gegenüber und jetzt ist China nicht nur da hinten, sondern jetzt kommen sie sogar zu uns. Nicht? Das ist so wie die Frage, wie damals von unserer Bundeskanzlerin Merkel das Handy abgehört wurde. Wenn das China heute machen würde, dann hätten wir Wochen mit diesem Thema zu tun eben.
Ja.
Nicht? Und das ist das Beispiel der Narrative. Was ganz interessant ist, aus meiner Sicht werden die Narrative ereignisgebunden. Ereignisgebunden heißt zum Beispiel Olympischen Winterspiele damals oder eben der Ballon. Das Ereignis ist vorbei, nach 2-3 Wochen sind die dann wieder, hört man nicht mehr von denen. Oder es gibt die Permanent-Basher, so bezeichne ich es, war damals Hongkong bis zur Rückführung. Oder es ist eben die Taiwan-Frage. Das sind Permanent-Basher. Wir haben die, die auf Personen gerichtet sind, auf Xi, den Staatspräsidenten zum Beispiel. Ja. Gibt es mehrere Narrative, während es zu Putin oder auch zu Trump gar keine gibt. Oder zu Modi, ganz wenig bespielte nur. Und dann gibt es Vergleichsnarrative, die sagen zum Beispiel, China wird von Japan überholt. Das war so ein Narrativ vom Jahr in etwa. Ja. Und das ist in Bezug auf Japans Rolle damals, die Amerikaner überholen sollten, wollten. Und das klappte nicht. Und damit wird gesagt, wie Japan ist China nur eine Eintagsfliege, verschwindet morgen wieder. Das andere ist vom Dreivierteljahr, als Indien von der Bevölkerung her China überholt hat. Indien ist größer als China. Und damit macht man China vergleichsweise klein. Und das sind beispielsweise so Vergleichsnarrative. Ja.
Das Perfide ist ja, dass man immer wieder Einzelbeispiele rausnimmt, die ein Stück weit reinpassen. Man nimmt dann aber auch genau dort partiell das raus, was wieder passt. Manche, wie du sagst, die verschwinden, manche kommen immer wieder. Wenn ich zum Beispiel auch jeden Beitrag damit untermauere, dass ich eine Militärparade in Peking sehe, ich war gerade in Peking, da fahren keine Panzer täglich durch die Straßen, da werden keine Paraden täglich abgehalten. Wenn ich aber immer wieder damit untermauere, natürlich einfach, oder einfach die Beispiele nehmen, die gerade in der Presse sind, die genau dort reinpassen, teilweise völlig dekontextualisiere und natürlich dadurch es immer wieder so belebe. Manche, okay, die kann man nicht mehr behalten, die fallen dann runter, wie du sagst, da kommt aber ein neues Narrativ. Ja, aber es gibt welche, die immer wieder kommen. Ich glaube, eines ist so ein bisschen, das hatten wir jetzt in den letzten Jahren vor allem auch aufgrund der Prägung unseres Außenministeriums, dass China im Prinzip ein Wettbewerber, Rivale ist. Das ist vielleicht nochmal...
Der Dreiklang.
Ja,
das ist eines der interessantesten Themen, wie das vor 4 Jahren losging, ging es in die Unterscheidung ein gutes, böses Land und dann kam sehr schnell auf, Wandel durch Handel trifft nicht zu, völliger Quatsch aus meiner Sicht. Und dann kam eben dieser Dreiklang, China ist Partner, Wettbewerber und Rivale, Systemrivale. Und der kam das erste Mal auf 2018 in der europäischen China-Strategie und wurde dann auch in unserer deutschen China-Strategie ein grausames Konstrukt sozusagen gebraucht. Ich bringe da immer verschiedene Beispiele. Einmal ist es kaum zu glauben, dass dieser Dreiklang diskutiert und in den Medien breit gemacht wurde, China wäre Wettbewerber und Rivale in dem Land, wo wir 50 Jahre Deutschland-China-Partnerschaft haben. Und das aus meiner Sicht ist so eine Bewertung völlig unpassend. Jedes private Unternehmen, ein Zimmermann oder ein Elektromeister, der würde niemals, wenn er einen größten Kunden hat, der 60-70% des Umsatzes macht, diesen wichtigsten Kunden als Wettbewerber und Rivalen bezeichnen. Mhm. Und wie vorhin gesagt, ist Fakt, China ist unser größter Handelspartner von Deutschland, aber auch von Europa. Und den öffentlich als unseren Wettbewerber und Rivalen zu bezeichnen, ist einfach ein Unding. Also schlimmer kann es nicht kommen. Dümmer kann es nicht sein, dass man versucht, Strategien zu finden, um Risikominimierung zu betreiben. Nämlich weniger Geschäft mit nur einem großen Partner zu machen. Das ist normal. Das macht jede Firma. Aber jede Firma würde niemals den wichtigsten Geschäftspartner, jeder Lehrling, jeder Geselle lernt, wenn der wichtigste Kunde zur Tür reinkommt, dann hält man die Tür auf, wenn nicht sogar die Autotür. Und dass unsere Politik, nicht die Wirtschaft, nicht die Unternehmen, so mit China umgeht, das kann man eigentlich nicht erklären. Vielleicht sollte man auch noch nennen, diese Strategie, der Dreiklang, wenn der nicht eingebettet ist in eine europäische China-Strategie, dann macht das auch gar keinen Sinn. Aber China selektiv rauszunehmen und negativ zu bespielen, das ging ja nicht darum, klar ist das ein Wettbewerber, das braucht man nirgendwo sagen. Auch Amerika ist ein Wettbewerber. Wo macht man den Dreiklang zu Amerika gerade? Ja. Militärisch oder auch wirtschaftlich etc.? Nichts davon eben nicht. Und das ist aus meiner Sicht ein Prinzip, was man als mittelständische Firma nicht fahren würde. Man wäre dumm, man wäre pleite in kurzer Zeit. Und man fährt die deutsche Wirtschaft damit in den Morast sozusagen.
Ich denke, auf der einen Seite, was hier fehlt, ist im Prinzip diplomatische Empathie. Das ist eine, dass man sagt, eigentlich erwartet man dort gewisse Prozesse, gewisse, nicht unbedingt Annäherung, aber zumindest mal einen Schulterschluss. Und das andere, was du sagst, ökonomisch, ist im Prinzip Dilettantismus, dass man sagt, man kann sich sowas nicht leisten. Im unternehmerischen Bereich würde es niemals funktionieren.
Ja.
Und diese China-Strategie, die war ja auch so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man teilweise gesagt hat, okay, ihr müsst Risiken besser prüfen. Und ich habe gedacht, ja, das machen die Unternehmen natürlich. Das ist ja ganz normal. Wie gesagt, Wettbewerb und ich habe auch Märkte. Jedes Unternehmen, ich meine, dazu brauche ich nicht bei einem Unternehmen zu arbeiten, das zu wissen. Da reicht auch ein Blick in die, in die Bilanzberichte. Natürlich gibt es sowas schon. Das heißt, man hat sich sicher auch eigentlich unglaublich, wie gesagt, dilettantisch verhalten.
Zum Wettbewerb ein ganz guter Punkt. Damals hat man sogar einen Stresstest vorgeschlagen der deutschen Wirtschaft, also wo die Politik damit ankommt. Also die Unternehmen drehen sich um und gehen woanders hin. Ja. Aber das Interessante ist, da mag ich zitieren Jörg Wuttke, den alten China-Hasen sozusagen, den Fitness-Center. Wenn China heute führend ist in vielen Technologien und sehr schnell geht, dann ist das Fitness-Center China das Wichtigste. Wir Deutschen müssen lernen, wir sind immer noch Technologieführer in vielen Bereichen, aber wir verlieren viel. China kommt mit einer Geschwindigkeit und wir müssen in den Fitnesscenter mit China, aber vielleicht noch wichtiger oder noch, ich lege noch einen drauf, wie im Sport geht es darum, dass man dort, wo die besten Tennisspieler und Badmintonspieler in der Welt trainieren, fahren andere hin, bezahlen dafür, um mit denen trainieren zu dürfen, mit den Besten sich messen zu dürfen, mit den Besten trainieren, um aufzusteigen. Und das ist das Entscheidende. Da müssen wir in Deutschland eben auch sehen, die Firmen sehen das sowieso anders als die Politik und unsere Öffentlichkeit und die Medienlandschaft. Aber die Firmen müssen mit Chinesen im Wettbewerb, aber auch in Partnerschaft, um besser zu werden, um weiterhin, wir haben viele technologische Weltmarktführer und um damit die in der Spitze bleiben können, müssen sie mit China agieren. Da gibt es keine zweite Wahl.
Und um jetzt die Tennis-Metapher zu vervollständigen, wenn man hier sieht, was gerade auch beim ASEAN-Gipfel hier in Kuala Lumpur passiert ist, beim APEC-Gipfel in Südkorea, dann spielen wir auf keinen Fall momentan auf dem Center Court, sondern wir spielen irgendwo ganz außen auf der Aschebahn, wo es schon so schräg runtergeht.
Ja.
Wir waren in den Mund hinpinkelt, aber wir sind sicherlich nicht irgendwo noch.
Wir waren nirgendwo da. Es waren da die Japaner, die Amerikaner waren da beim ASEAN-Gipfel aus Südafrika. Und wo sind wir? Nicht? Ja. Also wir brauchen jetzt nicht über unsere Politikdiskussion in Deutschland gerade sprechen, aber es würde passen. Aus Prinzip, also es gibt keine Alternative. Wir dürfen uns nicht dazu verleiten lassen, China freundschaftlich zu betrachten, sondern China sachlich zu betrachten. Es gibt keine Alternative zu China. China muss rationell betrachtet werden, aber man muss auch rationell eine Strategie fahren, um mithalten zu können.
Ja, und die muss auch kritisch sein. Das ist ja gar keine.
Und die muss auch kritisch sein. Ja,
genau.
Das ist ganz wichtig, dass man an den negativen Nachrichten, die es zuhauf gibt, ob es eine Seidenstraße über ganz viele Themen, auch Minderheiten und andere Themen, das sind Themen, die gehören angesprochen, aber sie reichen nicht aus, um China zu bewerten. Ich beschreibe das immer sehr schön und sage, das sind die Geburtswehen einer aufsteigenden Nation. Und die tun weh und die sind normal und die sind üblich. Selbst eine Property-Krise mit 50 Billionen, also Milliarden, das ist unglaublich ein Thema. Aber es reicht nicht aus, um China damit totzusagen und China daran zu bewerten, sind eben Teil einer normalen Entwicklung in China. Und da China sehr praktisch und smart orientiert ist und auch ein hierarchisches System hat, was bei uns nicht passen würde, aber was vielleicht noch ausreicht, um die nächsten Herausforderungen in China zu bewältigen, darf man auch China vertrauen, dass es Lösungen findet.
Absolut, ja. Thomas, ich könnte ewig weitermachen und wir haben auch noch ein bisschen Zeit und ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen Energie, die wir jetzt hier auch damit sozusagen aufwenden können. Aber ich würde sagen, unseren Zuschauern geben wir jetzt mal ein paar Minuten zur Verdauung. Und du hast gesagt, 50 Narrative, wir werden nicht alle besprechen, aber wir machen einen zweiten Teil und werden dort nochmal ein paar absolute, sagen, wie du sagst, Filetstückchen rauskicken. Und wir werden dort auch kritischere Themen nochmal ansprechen, unter anderem Taiwan, weil es interessiert die Zuschauer.
Ganz richtig,
machen wir auf jeden Fall. Und an euch daheim, wenn ihr das natürlich mitbekommen wollt, und ich behaupte, ihr müsst das eigentlich in irgendeiner Form zumindest mal verstehen, aufnehmen, dann lasst ihr ein Abo da, aktiviert die Glocke und natürlich auch gerne Thomas Inhalte auschecken. Unter dem Video ist eine Beschreibung, da findet ihr alles. Ist ja auch Buchautor und hat viele spannende Inhalte, die ich selbst immer wieder konsumiere, von denen ich auch profitiere. Also es sollte auf jeden Fall wahrnehmen, diese Chance. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Video. Und wir machen jetzt eine kurze Kaffeepause. Hier riecht es auch schon so nach indischem Essen.
Ja, es gibt eine tolle Curry-Laksa hier. Da lade ich dich später drauf ein. Das wollte ich eigentlich nicht sagen. Aber
okay, es ist auf Kamera. Also ich stehe nicht für Wort. Ja, also dann bis zum nächsten Video, was in wenigen Tagen, Wochen kommt.